Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe. Uli Lust ist mit dabei, die Comicautorin, die gerade den Deutschen Sachbuchpreis für einen Comic über Steinzeitgesellschaften bekommen hat. Bekannt gegeben wurden am Abend auch die Michelin-Sterne für deutsche Restaurants. Da gibt es Neuzugänge im Drei-Sterne-Bereich in Hamburg und in München. Und ja, wir müssen Abschied nehmen von einem großen Pianisten. Alfred Brendel ist im Alter von 94 Jahren gestorben.
Wenn ich das Stück eines großen Komponisten spiele, dann habe ich zwar eine gewisse Freiheit und die Fantasie hat sehr viel zu tun, aber innerhalb festgesteckter Grenzen. Das Stück sagt mir, wie ich mich bewegen darf.
Alfred Brendel, der Mann am Klavier, der als erster alle Beethoven-Sonaten einspielte und auch immer für besondere Werktreue stand. Der Verleger Michael Krüger war jahrzehntelang mit ihm befreundet und erinnert sich hier bei Fazit an ihn. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, das waren die festen Größen der letzten Klavierabende mit Alfred Brendel, einem der bedeutendsten Interpreten klassischer Klaviermusik. Brendel, der grüblerische Spieler mit enzyklopädischem Blick, griff aber auch nach Werken, die zu seiner Zeit gar nicht sonderlich en vogue waren, Liszt zum Beispiel oder Schönberg. Ende 2008 zog er sich aus dem Konzertleben zurück, damals war er 77, aber er war ja auch Essayist und die Schallplatten und CDs, sie stehen bis heute in vielen Musiksammlungen. Es bleibt das Hören dieser Aufnahmen und vielleicht ja auch das Lesen seiner Schriften, denn nun ist Alfred Brendel im Alter von 94 Jahren gestorben. Am Telefon konnte ich darüber mit dem Schriftsteller und Verleger Michael Krüger sprechen. Er hat nämlich die Schriften Alfred Brendels herausgegeben. Guten Abend, Herr Krüger.
Guten Abend.
Ich gehe mal davon aus, dass man Geschriebenes von Alfred Brendel nicht herausgeben kann, wenn man ihn als Pianist nicht auch schätzt. Was mochten Sie an seinem Spiel, Herr Krüger?
Oh, das ist eine gemeine Frage, weil man natürlich das in Worte bringen muss, was man sonst als ein Ereignis erfahren darf. Alfred war ja eben von einer unerhörten Präsenz und gerade wenn er Beethoven spielte, er hat ja alle Sonaten gespielt. In seinem Leben hat er sie, glaube ich, dreimal oder viermal eingespielt.
Ja.
Also das ist eine Meisterleistung und man kann sich die Sachen ja Gott sei Dank immer noch anhören, um irgendwie eine Erfahrung von dem zu kriegen, was ihn so besonders gemacht hat.
Ich frage trotzdem noch mal nach. Ich quäle Sie noch einen Moment. Er war ja weder Wettbewerbssieger noch Wunderkind. Also diesen Satz kann man tatsächlich bei Wikipedia über ihn lesen. Und Fachkollegen, die bestätigen das dann auch sofort und sagen, ja, er war jetzt nicht der große Virtuose. Aber was würden Sie sagen, Herr Krüger, was war er denn?
Na, ein bestimmtes Virtuosentum hat er wirklich nicht nur abgelehnt, sondern auch aus ganzem Herzen gehasst. Also diese Art und Weise von Glenn Gould, sich aufzuspielen statt zu spielen, das hat ihn abgestoßen. Und an der Tatsache, dass er dreimal die gesamten Sonaten aufgenommen hat, sieht man ja, dass er ein permanenter Arbeiter auch an der eigenen Produktion war. Also er wollte immer noch mehr, immer noch genauer, immer präziser die Sachen erarbeiten. Es gab also keinen Stillstand und es gab nicht sozusagen das Bewusstsein, das habe ich jetzt gemacht und jetzt rühre ich das nicht mehr an.
Waren Sie dann regelmäßig bei seinen Konzerten auch?
Ich war viel in seinen Konzerten, weil er Gott sei Dank viel in München gespielt hat, im Herkulessaal, aber dann auch an der Isar, an der großen Philharmonie. Er hat ja mit allen großen Dirigenten gespielt, aber eben auch seine Solokonzerte waren immer wunderbar. Mhm. Aber wir hatten eben in München das große Glück, dass wir mit ihm befreundet waren und dadurch einen Menschen kennenlernen konnten, der wirklich ein überragender Musiker, ein großer Erzähler, ein witziger, ja, ein Mensch, der in der Welt herumgekommen war und nicht nur das Klavier gesehen hat.
was ja bei klassischen Musikern gar nicht so oft der Fall ist.
Eben. Ich habe ja noch im letzten Jahr ihn in seinem Haus in London besucht mit Martin Mayer, wo wir einen letzten Band mit Essays zusammengestellt haben. Und allein, was da an den Wänden hing, also von Maria Lasnik, dieser Grazer Malerin, bis zu Oskar Pastior, dessen Zeichnungen er liebte. Er liebte auch das Skurrile sowieso, skurrile, merkwürdige Dinge. Und er war ein großer Leser. Man konnte also auch mit ihm über Literatur sprechen. Er war einer der besten Kenner der Barockkirchen, und zwar als ein ganz solider Atheist. Also nichts war schöner, als mit ihm durch Museen zu laufen, Ausstellungen anzuschauen, über Literatur zu sprechen.
Das heißt, dann waren Sie aber schon...
Essen.
Ah, Essen auch noch. Das klingt aber so, als ob Sie schon enge Freunde waren, wenn Sie so viel miteinander unternommen haben.
Ja,
also
ja,
nicht nur berufliche Freunde über das Schreiben und über das Verlegen.
Nein, wir waren über 40 Jahre sehr befreundet und haben auch zusammen Urlaub gemacht. Und so, wo ich dann auch die Schrulligkeiten von ihm kennengelernt habe. Ich erzähle immer diese Geschichte, wo wir ihn besucht haben im Luberon, wo er Ferien machte. Und weil die Kinder noch klein waren, hatte er sich in einem Ziegenstall sein Klavier aufbauen lassen, um zu üben. Und dann sagte ich, das finde ich aber sehr schön, denn Ziegen sind meine Lieblingstiere. Antwort von Brendel, ja, ich habe aber Angst, dass der Mozart dann nach Ziegen stinkt. Man kann sich das nicht vorstellen, was für ein wunderbar, humorvoller, kluger Mensch er war.
Sie haben gerade dieses letzte Buch erwähnt, das ja auch erst im Februar herausgekommen ist, Naivität und Ironie. Also das ist auch etwas, was sozusagen seinem Wesen entspricht und nicht nur diesen Schriften, die dort veröffentlicht sind. Wie hat denn Brendel über Musik geschrieben?
Naja, also es gibt zwei Formen. Eine Form ist die sehr präzise Analyse von Sequenzen. Er war eben ein unendlich guter Kenner der Sachen, die er immer nach dem Spielen sozusagen dann entwickelt hat. Er gehörte ja zu denen, die immer gesagt haben, erst kommt die Musik und was die Musik mir mitteilt, werde ich dann irgendwie in diskursive Sprache überführen. Mhm. Und deshalb sind gerade seine Aufsätze über Schubert ganz hervorragend. Und als alter Mann hat er sich nun mit Spätwerken beschäftigt, also mit Beethoven, und hat dann auch über Beethoven und Goethe einen Aufsatz geschrieben. Das heißt, er hat eigentlich bis zum letzten Moment seines Lebens an diesen Dingen gearbeitet und versucht, sich selber klarzumachen, was er da ein ganzes Leben getrieben hat.
Hat er denn in den letzten Jahren noch gespielt? Also obgleich auch nicht vor Publikum, aber kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn man Pianist ist und jahrzehntelang auf der Bühne steht, dass man dieses Instrument dann nicht mehr bespielt.
Eine sehr gute Frage, denn natürlich hat er die Klaviere nicht aus dem seinem wunderbaren Haus in Hermstedt
die Klaviere vor allen Dingen.
Ja. Ja, mehrere. Mhm. Ja, und die stehen da, also, habe ich jetzt im November noch gesehen. Die stehen da, die mümmeln ein bisschen vor sich hin, weil er nicht mehr so jeden Tag auf ihnen spielt. Und ich bin kein so großer Musikkenner, bin ein Musikliebhaber, aber kein so großer Kenner. Und man muss ihn dann immer ausquetschen, was er da gerade besonders gespielt hat. Und erst eigentlich mit den Jahrzehnten ist bei mir sozusagen die Kenntnis seiner Spezialitäten deutlich geworden.
Herr Krüger, als Liebhaber, nicht als Kenner, frage ich Sie zum Schluss. Was hören Sie jetzt im Gedenken an Alfred Brendel? Vielleicht ja auch heute Abend.
Ja, das kann
Schubert?
Ich Ihnen genau sagen. Es ist Schubert und zwar die Impromptus. Jeder kennt es. Bom, bom, da, da, dum, 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 da, da, dim, bom, bom. Das ist, da gibt es von ihm Aufnahmen, die eins zu Tränen rühren. Als ich ihm mal gesagt habe, ich würde gerne mit seiner Einspielung der Impromptus in den Himmel kommen, da hat er sofort geantwortet und gesagt, das würde ich mir noch mal überlegen. Der Himmel soll für die Ewigkeit sehr langweilig sein.
Schubert am Prompti Nummer 1 C-Moll, eingespielt von Alfred Brendel, der jetzt im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Acht Titel waren auf der Shortlist für den Deutschen Sachbuchpreis. Am Ende hat ihn ein Comic bekommen. Ein Comic über die Frühgeschichte der Menschheit. Die Frau als Mensch von Uli Lust. Ja, und diese Uli Lust ist ja überhaupt keine Unbekannte in der Comic-Szene. 2009 hat sie eine richtig dicke Graphic Novel veröffentlicht. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Das war ein fantastischer, ein autofiktionaler Stoff. So eine, ja, schamlose, exzessive, über die strenge, schlagende Coming-of-Age-Geschichte, aber kein Sachbuch, Uli Lust. Ich sag erstmal Hallo und herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Sachbuchpreis.
Ich danke vielmals, hallo.
Sie haben ja selbstverständlich seit 2009 nichts getan. Sie haben andere Graphic Novels veröffentlicht. Sie haben eine Professur an der Hochschule Hannover im Bereich visuelle Kommunikation. Und Sie haben ja an diesem Werk, die Frau als Mensch, viele Jahre recherchiert und gezeichnet. Hätten Sie gedacht, dass Sie den mal bekommen, diesen Deutschen Sachbuchpreis? So war das ja wahrscheinlich nicht angelegt, oder?
Nein, also ehrlich gesagt, diese Preise sind komplett außerhalb meiner Reichweite. Ich habe nicht gedacht, dass ich in irgendeiner Form mitspielen darf. Ich danke dem Verlag sehr, dass er sich überhaupt getraut hat, das Buch einzureichen.
Ja, würden Sie das denn als Sachbuch bezeichnen?
Natürlich.
Ab heute schon, ne?
Nein, es ist von Anfang an ein Sachbuch gewesen, also ein gezeichneter Essay, ein Comic-Essay, aber es beschäftigt sich eben thematisch mit einem ganz bestimmten Thema und ich erkläre und erläutere, also alle Parameter, die man für mein Sachbuch braucht, werden schon drinnen, aber man kennt das ja, dass die Literatur, da muss nur Text sein und da gibt es keine Bilder drin und der Comic ist ein eigener Bereich. Ich finde es großartig, dass die Jury nicht so engstirnig war und gedacht hat, dass sein Buch eben nur aus Text bestehen muss, dass sie es akzeptieren, dass Bilder auch etwas erzählen können.
Bilder über die Rolle der Frau in der Frühgeschichte der Menschheit, kann man das so sagen?
Ja, eigentlich heißt das über die Gesellschaftssysteme in der Frühgeschichte, weil die Rolle der Frau ist ja nur die, die vergessen wurde. Also was wir bis jetzt erfahren haben, war, was Männer gemacht haben oder man hat immer gezeigt, wie Männer jagen oder eben ihr Zelte bauen oder kämpfen. Männer waren eben die wichtigsten Leute in der Steinzeit, weil die so stark sind und so kräftig und in der Steinzeit, da musste man vor allen Dingen Muskeln haben. Das war so der Mythos bisher und was die Frauen gemacht haben, hat man sich früher immer so vorgestellt, dass die halt am Herd saßen und zusahen, aber es hat sich herausgestellt mittlerweile, dass in rezenten Wildbeuterkulturen, also Jägern und Sammlern, die man heute noch studieren konnte, dass Frauen auch oft gejagt haben. Also dass die Jagd nicht eine rein männliche Tätigkeit ist und dass die Frauen eine ganz wichtige Rolle in den Gesellschaften der Frühzeit hatten und dass es eben auf keinen Fall das schwache Geschlecht ist. Mhm. Diese Idee von Frauen als schwachem Geschlecht, das wurde in den letzten, 2000 Jahren propagiert, aber es scheint in den vorigen Kulturen nicht ganz so gewesen zu sein.
Also das ist natürlich, ich gehe mal davon aus, auch ein feministischer Ansatz gewesen. Oder was hat sie überhaupt angetrieben, sich mit dieser Frühgeschichte zu beschäftigen? Ästhetisch oder wirklich, sage ich mal, historisch?
Eigentlich Statistik. Die reine Tatsache, dass es unter den Eiszeit und in der Kunst, es gab sehr viele Frauenstatuetten und nur sehr, sehr wenige Männerstatuetten. Also in Zahlen, man hat ungefähr 700 Menschendarstellungen gefunden und davon sind 70 männlich und der Rest weiblich, also 600 sonst was.
Was sind das denn für Frauendarstellungen?
Sind diese voluminösen Frauenkörper, die meistens auch ältere Frauen zeigen. Also die haben große Brüste, einen Bauch und oft haben die auch schon eine etwas ausgeleierte Bauchdecke und hängende Brüste. Das sind nicht unbedingt schöne Frauen. Also ich vermute, dass die Eiszeitmenschen diese Figuren schön fanden. Also diese dicken Frauen fanden man ästhetisch. Also das war mit Sicherheit ein Schönheitsideal. Aber viele dieser Statuetten zeigen alte Frauen. Und ich vermute mal, dass das nicht unbedingt wegen der Schönheit war, sondern weil hier alte Frauen abgebildet werden sollten aus irgendwelchen Gründen.
Ich habe mir jetzt natürlich nicht zufällig sich dieses Wort der Schamlosigkeit auch eingeführt im Zusammenhang mit dem Comic damals. Ist das etwas, was Sie interessiert? Also ich habe in einem anderen Interview zu dem aktuellen Buch, zu dem preisgekrönten Buch, nämlich auch so herausgelesen, dass viel weniger schambehaftet war anscheinend oder dass es vielleicht auch ein Interesse daran gibt, das so zu zeigen bei Ihnen.
Also Scham ist ja eigentlich eine gesunde Sache, es reguliert unser soziales Verhalten, aber wir Frauen wurden nun mal viel, viel stärker zur Scham verurteilt oder zur Scham aufgefordert, als es Männer tun. Und das hat uns verbogen, das verbiegt uns innerlich. Also diese Erziehung von Frauen zur größeren Bescheidenheit und auch zur Schamhaftigkeit, zur vorauseilenden Schamhaftigkeit, damit man ja nachher niemanden reizt oder so, das ist ungesund für uns Frauen. Wir könnten uns viel mehr trauen und viel mehr wagen. Und dieses, dass ich jetzt diesen Preis gekriegt habe, sehe ich auch als wunderbare Bestätigung, dass man schon auch ein bisschen größenwahnsinnig sein darf.
Eine Frage habe ich aber schon noch, wenn man sich mit der Steinzeit beschäftigt, als Zeichnerin, ist es auch ein Interesse, was quasi mit Möglichkeiten der Darstellung zu tun hat?
Der Hauptgrund war tatsächlich, dass ich diese Figurinen, diese Frauenstatuetten, ich fand die interessant, weil die so eine souveräne, in sich ruhende Körperhaltung haben. Und ganz viele von den Kunstwerken, die Frauen zeigen im späteren Kunstschatz, sie zeigen diese Figuren so leicht verkrümmt, die versuchen sich zu verbergen, die versuchen eine anständige Körperhaltung einzunehmen. Und ich habe mir immer überlegt, was waren das denn eigentlich für Gesellschaften, die Frauen so selbstbewusst und souverän dargestellt haben.
Das war das. Ja. Es soll ja weitergehen. Das sozusagen der Fortsetzungsband ist schon in Arbeit, ja?
Der ist schon fast fertig. Ich muss ihn im Sommer noch fertig kriegen, ja.
Ist der auch wieder so umfangreich und geht es auch um die Steinzeit oder um eine andere Zeit?
Nein, das ist eine Fortsetzung von dem ersten. Ich habe es nicht ganz geschafft, alles unterzubringen und es sollte nicht ein übertrieben dickes Buch sein und deswegen haben wir es in zwei Teile geteilt. Man hat im ersten Teil eine Gruppe von Mammutjägern kennengelernt, Jägerinnen, und denen folgen wir im Teil 2 in ihr Winterlager nach Willendorf. Das ist so eine Haupthandlung, aber zwischendurch flechte ich sehr viel Mythenforschung ein oder Alltagsleben oder orale Literatur, die auch Teil der Spurensuche in die Vergangenheit ist. Also Mythen, mythische Bilder, mythische Motive sind zum Beispiel eine Indizienkette zurück in die Vergangenheit, weil es Bilder gibt, die in der Eiszeit entstanden sind und die dann immer wieder weiter tradiert wurden, die möglicherweise in den anderen Kulturen eine andere Bedeutung hatten, aber die Motive selbst haben eine extreme Langlebigkeit und das ist natürlich auch eine Indizienkette, der ich folgen kann.
Uli Lust, wir haben uns 2009 schon mal bei Ihnen in der Küche unterhalten über Ihren damaligen Comicband. Da war die Graphic Novel und das Comiczeichnen steckte also nicht mehr in den Kinderschuhen, aber es war halt quasi noch bei weitem nicht so anerkannt und so gesehen, wie das heute der Fall ist. Ist denn so etwas wie dieser Sachbuchpreis, der heute an Sie geht, auch ein wichtiges Zeichen für diese Comic-Szene oder braucht die das gar nicht mehr?
Nee, es ist unbedingt ein ganz, ganz wichtiges Signal, dass das Medium Comic ein sehr, sehr gutes Medium für alle möglichen Inhalte ist und ganz besonders für dokumentarische oder sachbuchwissenschaftliche Arbeiten. Das wurde bis jetzt noch, also es gibt sehr viele Comics, die sich mit wissenschaftlichen Themen beschäftigen, aber ich finde, da ist noch wahnsinnig viel Potenzial, das kann man absolut ausbauen.
Herzlichen Glückwunsch und schönen Abend noch. Feiern Sie schön.
Ich danke Ihnen vielmals. Auf Wiederhören.
Tschüss, danke.
Tschüss.
Bei Reprodukt erschienen ist Die Frau als Mensch von der Autorin Uli Lust in diesem Jahr. Oslo, Aarhus, Warschau, überall gibt's spektakuläre neue Bibliotheken, die für einen Wandel dieser Kultureinrichtung stehen. Die Bibliothek als dritter Ort, als ein Ort der Begegnung und des sozialen Austausches zum Lesen, Hören, Spielen, Zusammenarbeiten und zwar für alle offen. Es könnte so schön sein, aber in der Hauptstadt sind die Kassen halt stets leer, auch für eine neue Zentral- und Landesbibliothek, die schon seit Jahrzehnten gebraucht wird. Zuletzt hatte sich die Gelegenheit für einen interessanten Standort aufgetan, nämlich im ehemaligen Kaufhaus Lafayette in der Friedrichstraße. Daraus wird aber wohl nichts. Aber wie geht's denn weiter? Das fragte unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak heute beim Abschied des bisherigen Bibliotheksdirektors in den Ruhestand.
Was schenkt der scheidende Direktor der größten öffentlichen Bibliothek Deutschlands seinem Nachfolger? Einen symbolischen Schlüssel oder gar ein Buch? Nein, Jonas Fanser hat von seinem Vorgänger Volker Heller ein paar weiße Gummistiefel bekommen.
Zum einen, weil in dieser Einrichtung man sich nie sicher sein kann, dass unsere Kulturgüter nicht in irgendeinem Wassereinbruch absaufen und untergehen. Und das ist dann auch die Mahnung an die Berliner Politik.
Stand doch erst im letzten Sommer nach einem Starkregen der Keller der Stadtbibliothek in der Nähe des Alexanderplatzes unter Wasser. Der zweite Standort in Kreuzberg, die Amerika-Gedenkbibliothek, war ein Geschenk der USA an die Berliner. In den 1950er Jahren für 500 Besucherinnen und Besucher täglich gebaut, kommen heute bis zu 3500. Beide Standorte sind übernutzt, veraltet, vielleicht gar nicht mehr zu sanieren. Ein Neubau muss her. Auch deshalb erhält der neue Direktor von seinem Vorgänger Gummistiefel.
Und zum anderen kriegen Sie die in der Hoffnung, dass es Ihre Baustellenstiefel werden, wenn Sie über die Baustelle für den Neubau oder die Umnutzung eines Gebäudes.
Der Rest geht in einem frenetischen Applaus unter. Denn alle, die zur Verabschiedung von Volker Heller gekommen sind, wissen um die Dringlichkeit des Anliegens, um die lange quälende Vorgeschichte und um die stiefmütterliche Behandlung der Berliner Zentral- und Landesbibliothek durch die Politik. Während Millionen auch vom Land in den Bau des Humboldt-Forums gesteckt wurden oder in die Sanierung der Staatsoper unter den Linden, geht es mit der Bibliothek keinen Millimeter voran. Mehr noch, im Haushalt fehlen jetzt jährlich 2,2 Millionen Euro. Bleibt es dabei, müsste jede zehnte Stelle gestrichen werden. Bibliothek ins Kaufhaus, so lauteten vor 2 Jahren die Überschriften. Die französische Luxus-Kaufhauskette Lafayette war unzufrieden mit ihrem Berliner Standort in der Friedrichstraße und plante die Schließung. Die Idee elektrisierte, hätte sich doch das Gebäude des französischen Architekten Jean Nouvel hervorragend für Berlins Landesbibliothek geeignet. Auch Ex-Kultursenator Joe Cialo begeisterte sich dafür.
Ich erachte das für die Zukunft Berlins als eines der wichtigsten Projekte, die wir haben, um eben auch zukunftsfähig zu sein und das nach außen zu kommunizieren, im Herzen der Stadt, dass wir uns dessen bewusst werden, dass genau so etwas hier hingehört.
Joe Cialo ist als Kultursenator gescheitert, auch mit diesem Vorhaben. Es gelang ihm weder den regierenden Bürgermeister und den wichtigen Finanzsenator, noch seine Partei, die CDU, davon zu überzeugen, am allerwenigsten den Koalitionspartner SPD. Seit knapp 4 Wochen nun ist seine Nachfolgerin Sarah Wedel-Wilson im Amt.
Die Bibliothek würde gut da reinpassen, aber das ist nicht finanziert,
sagte sie am Abend. 2 Jahre lang schob die Berliner Politik die Entscheidung vor sich her. Bereits vor einem Jahr ist das Lafayette ausgezogen. Jetzt laufen die ersten Umbauarbeiten. Zu einem Bürogebäude, nicht zu einer Bibliothek. Das Zeitfenster hat sich geschlossen. Der Investor hat die Reißleine gezogen. Die einmalige Chance wurde verpasst. Nun ist ein weiteres Kaufhaus im Gespräch am Alexanderplatz. Aber auch hier sind viele Fragen offen. In erster Linie, ob Geld für den Umbau da ist. Berlins Kultursenator Sarah Wedel-Wilson.
Die Schwierigkeit, die wir jetzt haben im Moment, ist, die Visionen zu verwirklichen, neben einem Haushalt, der denkbar eng gestrickt ist und wo wir das, was wir üblicherweise machen, noch unterbringen wollen. Der Platz für die großen Visionen ist im Moment nicht absehbar.
Der neue Direktor der größten öffentlichen Bibliothek Deutschlands, Jonas Fanser, will nicht aufgeben. Er schwärmt von den neuen Bibliotheken in den skandinavischen Ländern, von dritten Orten, die für Kultur, Bildung und einen sozialen Zusammenhalt stehen.
Bibliotheken gehören zur Identität einer Stadt. In Skandinavien und den Niederlanden gelten sie als wesentliche Bausteine einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Oft sind sie der Stolz der Kommunen. Die Zentralbibliotheken von Amsterdam, Helsinki und Oslo sind aus gutem Grund in das Herz der jeweiligen Hauptstadt gepflanzt worden. In der Bundesrepublik Deutschland fehlt ein solches Zeichen heute noch. Lassen Sie uns das ändern.
Abschied des Direktors der Berliner Zentral- und Landesbibliothek ist, berichtete Claudia van Laak.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Eskalation im Nahen Osten hat auch Auswirkungen auf das Programm der diesjährigen europäischen Kulturhauptstadt. Eine israelische Tanzgruppe musste ihren Auftritt in Chemnitz absagen. Die Vertigo Dance Company sollte eigentlich das Festival Tanz, moderne Tanz eröffnen. Doch das könne aufgrund der aktuellen politischen Lage und Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr nicht stattfinden, teilte das Kulturhauptstadtbüro mit. Anstelle der geplanten Aufführung präsentiert das Festival nun andere Kompanien, unter anderem das Bayerische Juniorballett mit Tänzerinnen und Tänzern zwischen 17 und 20 Jahren. Der Choreograf Christian Spuck ist erst seit knapp 2 Jahren Intendant des Staatsballetts Berlin. Jetzt wird er mit dem Deutschen Tanzpreis geehrt, der höchsten Auszeichnung der Sparte hierzulande. Damit würdigt die Jury seine, Zitat, mutige, klare und herausragend erfolgreiche Arbeit. Die Süddeutsche Zeitung führt aus, Spuck habe in Berlin ein exzellentes Team um sich versammelt, mit dem er den jahrelang dahindümpelnden Staatsballett-Tanker tatsächlich flott bekommen habe. In der kommenden Saison zeigt die Kompanie das Leben der Tanzlegende Nureyev, des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov. Am Moskau-Bolschoi-Theater war die Produktion 2023 nach politischem Druck abgesetzt worden. Der Tanzpreis für das Lebenswerk geht an den kürzlich verstorbenen Tadashi Endo, einen Vertreter der japanischen Avantgarde-Tanzform Butoh. Das Gedenkkonzert für den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny Ende Juni in Berlin ist abgesagt worden. Prominenteste Künstler sollten die Pet Shop Boys sein. Die britische Band hätte von der Absage vom Team Nawalny erfahren. Die Gründe seien nicht näher bezeichnete Umstände, so die Band auf Social Media. Bei dem Konzert sollten auch russische Künstlerinnen und Künstler zu Wort kommen. Zudem war unter anderem ein Live-Gespräch mit der Witwe Julia Nawalnaja geplant. Nawalny war am 16. Februar 2024 in einem russischen Straflager gestorben. Die Pet Shop Boys erinnerten kürzlich mit einem Song an den Kreml-Kritiker. Seit 25 Jahren gibt es das Exit-Festival im serbischen Novi Sad und damit eines der größten Musikfestivals Europas. Doch die Veranstalter überlegen, umzuziehen. Am Freitag hatten sie bereits angekündigt, dass die diesjährige Jubiläumsausgabe Mitte Juli die letzte in Serbien sein wird. Nun sagte Exit-Gründer Dusan Kovacevic, laut dem britischen Guardian, er sei in Gesprächen über Festivalvarianten im Exil. Dies könne in Deutschland sein, in Ländern auf dem Balkan oder sogar in Ägypten. Exit hatte sich öffentlich an die Seite der serbischen Studierenden gestellt, die seit Monaten gegen die Regierung von Präsident Vucic protestieren. Seitdem ist das Festival nach eigenen Angaben erheblichem politischen Druck ausgesetzt. Die öffentliche Förderung sei gekappt worden. Die serbischen Behörden gaben als offiziellen Grund dafür finanzielle Zwänge an.
Auch der Kunstmarkt kann sich den weltweiten Krisen nicht entziehen. Schon im letzten Jahr gingen die Umsätze zurück bei Auktionen um ganze 25%. Ja, und diese Tendenz, die dürfte sich wohl noch verstärken, denn da sind die jüngsten Entwicklungen nach den Wahlen in den Vereinigten Staaten und dem Krieg in Nahost noch gar nicht eingepreist. Vor diesem Hintergrund eröffnet übermorgen die Art Basel offiziell, also die weltweit größte Kunstmesse. Und da gilt es natürlich, sich zuversichtlich und selbstbewusst zu zeigen. 289 Galerien sind dieses Mal vertreten, über 4000 Künstlerinnen und Künstler. Carsten Probst hat in Basel schon mal erste Eindrücke für Fazit sammeln können und ich konnte ihn am Nachmittag live auf der Messe, wie man hören kann, erwischen. Hallo Carsten.
Hallo, Grüße aus Basel.
Die Schwäche mag vielleicht eine künstlerische Position sein, nicht aber, wenn es ums Verkaufen geht, Carsten, demonstriert die Art Basel wie jedes Jahr Potenz?
Ja, das ist natürlich schon durch die schiere Masse gegeben, die Sie hier vorfinden, allein in dem Bereich Art Unlimited, dem traditionellen Bereich für die Großinstallationen, haben Sie hier zahlreiche wirklich raumgreifende Installationen, die natürlich sozusagen den schieren Luxus an Raumverbrauch schon illustrieren. Dann haben Sie aber auch wirklich eine Vielfalt von Positionen, immer gleich am Eingang quasi unübersehbar. Diese monumentale gestische Malerei von Katharina Grosse, die sich über die Fassade der Messehalle 2 und über den ganzen Messeplatz verteilt, also wirklich auch raumgreifend. der Bereich Basel Unlimited, ich habe es gerade erwähnt, gern für spektakuläre Großformate reserviert, bleibt dieses Jahr insgesamt ein bisschen kleiner, weniger spektakulär, kann man sagen. In der Messehalle 2 aber hat man sehr viele Gelegenheiten, in Nischen oder in kleineren Galerieeinheiten immer wieder Entdeckungen zu machen. Zum Beispiel bei der Galerie PPOW aus New York, die mit Hugh Luck einen Künstler zeigt, der Segelschiffe, Modellbausegelschiffe oder kleine Kutter und Ähnliches an die Decken gehängt hat, sodass man sich quasi fast schon wie in einem Schifffahrtsmuseum vorkommt. Aber diese Sammlung selber ist dann fast schon wieder ein skulpturales Arrangement. Ein Highlight ist sicherlich auch Marcel Duchamps rasierte Mona Lisa von 1965. Das kennen die Kunsthistoriker, eine Wiederaufnahme seines dadaistischen Motivs von 1919, bei der er ja der Mona Lisa einen Schnauzbart verpasst hat und dadurch selbst wieder so ein ikonisches Bild geschaffen hat, das er dann aber eben 1965 wieder rückgängig gemacht hat. Oder von Martin Kippenberger ist ein Tisch zu sehen von 1985 mit einer Tischplatte, die keine ganz gewöhnliche Tischplatte ist, sondern aus einem grauen Gemälde von Gerhard Richter besteht. Ebenfalls in jedem Fall ein Hingucker. Weniger bekannte Malereien, zum Beispiel von dem als Technologie-Pionier bekannten Künstler Paul Teck, sind zu sehen. Oder auch, was ich sehr beeindruckend fand, großformatige Malereien von Philipp Gasten aus den 70er Jahren bei Hauser und Wirth. Eine davon mit durchaus aktuellem Bezug, Migration, für eine, wo so eine Ansammlung verschiedenfarbiger Köpfe an einer Grenze oder einem Grenzfluss sieht. Also man bemüht sich hier teilweise tatsächlich auch um pointenhafte Stellungnahmen oder Statements zum aktuellen Politikgeschehen.
Ist denn den Händlern zu entlocken, wie sie in die nahe und ferne Zukunft schauen?
Also wenn man herumfragt, ungern äußern sich die Händler vor dem Mikrofon. Zurzeit habe ich den Eindruck besonders ungern. Es ist eigentlich grundsätzlich wie immer, wenn man das Galeriepersonal fragt, man ist da zurückhaltend. Sie wollen die Stimmung nicht schlechter reden, als sie ist. Dann ist zu hören, die Hauptleidtragenden an der Kunstmarktflaute seien derzeit doch eher die Auktionshäuser, die teilweise gewisse starke Gewinneinbrüche gehabt haben mit Wertverlusten von 10-12% auf erwartete Erlöse. Und die Galerien sagen immer, nein, wir sind da eher also sozusagen die sichere Bank. Das Geschäft sei einigermaßen stabil, das lässt sich immer wieder persönlich ausgleichen. Aber man sieht hier auf der Art Basel ebenso wie in anderen Messen auch, woran das liegt. Nämlich, dass die Galerien ein grundsolides, das heißt sehr verkaufsträchtiges Programm fahren mit meistens Malerei, Skulptur oder Fotografie. Ein, ja, man kann etwas übertrieben sagen, einen Sicherheitskurs, der Experimente vermeidet und daher auch nur ein relativ kleines, gut verkäufliches Spektrum des Kunstgeschehens abbildet. Das ist schon seit Jahren so, das ist nichts Neues. Und auch an dieser Vorsicht kann man natürlich, wenn man will, eine bestimmte Grundstimmung ablesen.
Die Art Basel taucht die Stadt ja jedes Jahr in ein allumfassendes Kunstfeeling ein, eben weil da auch noch andere Satellitenmessen parallel stattfinden, zum Beispiel die sogenannte Liste. Aber seit neuestem gibt es ja auch ein großes, betont unkommerzielles Ausstellungsevent, den Basel Social Club mit über 500 internationalen Künstlerinnen und Künstlern, ausgerechnet, in einem ehemaligen Bankhaus. Sind denn dort diejenigen, die hoffen, bald in der Hauptmesse vertreten zu sein?
Ja, das ist eben gerade nicht der Fall. Meinem Eindruck nach, der Basel Social Club wurde vor 3 Jahren, also 2020, gegründet, als sicherlich eine Art Graswurzelinitiative von Basler Kunstschaffenden, aber auch Kuratorinnen und dergleichen. Das ist wirklich ein erstaunlicher Ort geworden, muss ich sagen. Das war, glaube ich, auch gar nicht geplant, dass sich das so entwickelt. Die aktuelle Ausgabe findet eben in einem ehemaligen historischen Bankgebäude in der Basler Altstadt statt und versammelt in diesen ganz verwinkelten Stockwerken vom Keller bis zum Dachboden also über 500 Werke von bekannten und eben weniger bekannten Künstlern. Das sind nicht nur ambitionierte Amateure, sondern das sind auch Leute wie Jenny Holzer, Maurizio Cattelan, Niki de San Fall, Gilbert und George und andere. Das ist aber alles eben sehr informell und sehr niederschwellig gehalten und damit auch ganz bewusst das Gegenstück zum globalen Kunstbetrieb auf der Art Basel, wie Hanna Weinberger, die Managerin des Basel Social Club, sagt.
Das waren verschiedene Zufälle, die dazu geführt haben, ein leerstehendes Haus, ein Netzwerk aus KünstlerInnen und Kunstweltmenschen. Diese Synergien haben wir genutzt, um eigentlich dieses leerstehende Haus zu aktivieren und eigentlich einen Raum zu schaffen, wo eigentlich nicht nur die Kunstwelt, die sogenannte, was auch immer das heißt, aber trotzdem die Anreisenden für diese Woche hinkamen, sondern auch viel Nachbarschaft. Das Exklusive dabei war eigentlich diese Verbindung von all diesen Welten, Kindern, ältere Leute etc.
Ja, also man sieht quasi das Gegenstück, das direkte Gegenstück zu diesem immer noch recht exklusiven Betrieb auf der Art Basel, die sich zwar jetzt auch mit einem eigenen Kinderbereich, mit einem sogenannten Parcours im Außenraum der Stadt sehr stark darum bemüht, mehr integrative Ausstrahlung zu bekommen. Aber dennoch, wenn man das mit dem Basel Social Club vergleicht, dann ist dort das kreative Chaos sozusagen noch vorhanden, das man sich eigentlich ja von der Kunst auch immer ein bisschen erhofft.
Kreativ und vielleicht ja auch kauffördernd. Carsten Probst mit ersten Eindrücken von der Art Basel, die offiziell übermorgen beginnt. Und ja, Dankeschön und viel Spaß noch.
Danke sehr.
Heute Abend wurden die deutschen Michelin-Sterne für die besten Restaurants vergeben. Zwei neue sind dabei mit 3 Sterne Höchstbewertung. In Hamburg das Restaurant Herlin von Küchenchef Christoph Rüffer und in München das Toru in der Schreiberei. Küchenchef ist da Toru Nakamura. Und überhaupt kann man sagen, rein quantitativ geht die Tendenz nach oben. Immer mehr Sterneküchen gibt es in Deutschland, nämlich insgesamt 341, 12 davon mit 3 Sternen Höchstdotierung. Darüber habe ich vor der Sendung mit der Food-Journalistin Lorraine Heist gesprochen. Guten Abend, Frau Heist.
Schönen guten Abend.
Kennen Sie denn die beiden Restaurants, die jetzt gerade mit 3 Sternen prämiert wurden?
Ja, die kenne ich.
Was machen die für eine Küche?
Also die machen eine ganz unterschiedliche Küche, finde ich. Das Herlin im Hotel 4 Jahreszeiten in Hamburg, würde ich sagen, macht eine sehr klassische Küche, also klassisch französisches Fundament, sehr schmackhaft, sehr gewachsen, sehr in sich ruhend, finde ich, sehr fein. Und bei dem Christoph Rüffer und seinem Team merkt man, dass die schon lange zusammenarbeiten, dass die sich mögen, dass sie sehr eingespielt sind und die Produkte, die sie verwenden, sind auch einfach sehr gut. Und das Toru in der Schreiberei von Toru Nakamura und seinem Team, das ist ein bisschen anders. Also auch da ist das Fundament klassisch. Aber da der Toru Nakamura japanische Wurzeln hat, interpretiert der die japanische Küche auf seine Art und Weise. Also es ist kein japanisches Restaurant. Das ist vielleicht ein japanisch-deutsches oder japanisch-bayerisches Restaurant, weil er in München ist und auch mit den dortigen Zutaten arbeitet, aber natürlich auch japanische Elemente drin hat, sogar sehr viele.
Würden Sie denn sagen, dass diese beiden Restaurants so ein bisschen stellvertretend sind für die Spannbreite, in der man sich bewegt, wenn man über Sterneküche in Deutschland spricht?
Allgemein sagt man ja, dass der Michelin sehr konservativ sei und in seinen Bewertungen eher auf Konsistenz geht und auf ja, Beständigkeit, Exzellenz, Perfektion. Diese Schlagworte werden da immer wieder genannt. Die Bandbreite ist schon groß, aber ich finde, die Restaurants, die im Michelin vorkommen in Deutschland, können schon auch ein bisschen unterschiedlicher sein, gerade im 3-Sterne-Bereich ein bisschen weniger. Klassisch vielleicht, aber das liegt natürlich auch daran, dass die Restaurants, die auf so einem hohen Level arbeiten, meistens ein klassisch französisches Fundament haben. Mhm.
Wie beurteilen Sie das denn, Frau Heist, dass die Zahl der Sterneküchen in Deutschland tendenziell nach oben geht?
Ich finde das toll. Ich finde das natürlich eine super Entwicklung. Und dennoch denke ich, könnte vielleicht international oder ist vielleicht da eine gewisse Diskrepanz, dass auf der einen Seite es sehr viele Sterne gibt in Deutschland, auf der anderen Seite aber Deutschland international doch immer noch nicht so wahrgenommen wird wie andere Länder.
Das ist ja auch eher ein hochpreisiges Vergnügen, das Essen in solchen Restaurants. Hilft der Guide Michelin, die deutsche Esskultur voranzubringen?
Ich glaube, es würde was anderes helfen. Ich glaube, die Esskultur in Deutschland, ich glaube, die wird nicht unbedingt vom Guide Michelin vorangebracht. Die Esskultur würde vorangebracht, wenn Essen einfach Teil des Alltags wäre oder gutes Essen Teil des Alltags in Deutschland oder mehr. Ja? Und wenn sich auch mal ein Politiker oder eine Politikerin hinstellt und sagt, dass das Essen in Deutschland Teil der Kultur ist. Das bis heute noch nicht.
Also eigentlich kann man ja sagen, seitdem es den Michelin-Stern gibt oder die Sterne, ist diese Auszeichnung hart umkämpft. Es gibt ja auch Köche, die die Sterne wieder zurückgeben. Also was hat man davon, wenn man einen Stern oder mehrere Sterne hat und womit geht es auch einher?
Das ist natürlich für die Gastronominnen und Gastronomen ein ganz wichtiges Marketing-Tool und entsprechend Wirtschaftsfaktor. Auf der anderen Seite ist so ein Michelin-Stern auch mit unheimlich viel Druck verbunden. Und ich kann das gut verstehen, dass manche das auch einfach nicht haben wollen, dass manche freier sein wollen, dass manche nicht dem Streben nach Exzellenz und Perfektion nachgeben wollen, weil das der Michelin verlangt, sondern weil sie einfach ihr eigenes Ding machen wollen und anders kochen wollen.
Es sind dieses Jahr auch grüne Sterne verliehen worden. Ist das eine neue Welle? Man geht ja eigentlich davon aus, dass eine gute Küche, die so Sterne bewertet, ist dann sowieso sehr, sage ich mal, nachhaltig und grün kocht.
Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Also über die grünen Sterne wird auch sehr viel diskutiert. Also Nachhaltigkeit in der Spitzengastronomie ist immer noch ein Riesenthema. Und das ist ja auch vielleicht nicht nur mit Nachhaltigkeit insofern getan, dass man da ganze Tiere verwertet oder mit lokalen Produzentinnen und Produzenten zusammenarbeitet, sondern also ich würde sagen, Nachhaltigkeit schließt auch den Umgang mit den Mitarbeitenden ein.
Aha, und da sehen Sie noch Mängel.
Klar, die Mängel sind systembedingt. Das ist eigentlich einer der größten Sektoren in der Spitzengastronomie oder überhaupt in der Gastronomie. Da wird halt sehr viel gearbeitet. Die Menschen arbeiten viel, sie arbeiten unterbezahlt. In dem Bereich gibt es sehr, sehr viele Baustellen. Und das ist vielleicht mit dem grünen Stern nicht unbedingt getan. Aber natürlich ist es ein schönes Signal, auch für die anderen Gastronominnen und Gastronomen, die vielleicht noch keinen grünen Stern haben, dass sie da ein bisschen was tun müssen.
Die Food-Journalistin Lorraine Heist über die Vergabe der Guide Michelin-Sterne am heutigen Abend. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und in der Presseschau widmet sich Gregor Sander erstmal mit großer Wollust den Pop-Inhalten.
Geht der Feminismus in die Knie? Wird mal wieder in der Wochenzeitung Die Zeit gefragt. Dieses Mal geht es um das Cover des neuen Albums von Sabrina Carpenter, das Berit Dieselkämper so beschreibt. Es zeigt Carpenter im knappen schwarzen Kleid mit High Heels und leicht geöffnetem Mund, kniend vor einer kopflosen Person im Anzug, die ihr an den Haaren zieht. Nun ist die Sängerin sehr erfolgreich, aber wie die Zeitautorin auch feststellt, eine Frau, die einer klassischen Disney-Karriere entlaufen ist und sich trotz ultrafemininer Pin-Up-Kostümierung stets über Männer lustig macht. Andere befürchten aber, dass diese empowerte Unterwerfung, die vermeintlich freiwillig dem männlichen Blick entsprechen möchte, jede einzelne feministische Errungenschaft zurückdrehe. An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass das Album erst im August erscheint, aber rein werbetechnisch wohl alles richtig gemacht wurde oder, wie es Dieselkämper ausdrückt, relative Einigkeit herrscht nur darüber, dass das Cover Ragebait sei, also eine mutwillig hervorgerufene Empörung, um Relevanz und Aufmerksamkeit zu generieren. Unter Ragebait kann man wohl auch die folgende Bewerbung in der Zeit verbuchen. Liebe Heidi Klum, ich habe Sie stets nur aus sicherer Ferne beobachtet, schreibt hier die Bestseller-Autorin Ildiko von Kürti. Und jetzt, in einem von mir selbst völlig unbeobachteten Moment, bewerbe ich mich für die nächste Staffel ihrer Castingshow Germany's Next Topmodel. Eigentlich ist das eine Kurzschlussreaktion, eine Art Impulskontrollstörung, denn wenn ich eines ganz sicher nicht möchte, ist es wieder High Heels zu tragen oder mich in Unterwäsche von einem Helikopter abzuseilen. Auch wenn Heidi Klum gerade tatsächlich sogenannte Best-Agerinnen für ihre nicht enden wollende Schönheitsqual sucht, ist diese Bewerbung der 57-jährigen Autorin noch nicht einmal Ironie, wie sie selbst ein paar Zeilen später zugibt. Denn von Kürti schrieb diese Bewerbung zuerst auf ihrem eigenen Instagram-Kanal mit dem folgenden Zweck. Ich biete der Sendung durch meine Bewerbung keine Plattform, sondern ich vergrößere meine eigene. Ich steigere meine Reichweite, so würde man im Social-Media-Business sagen. Aber auch die Männer beschäftigen sich mit ihrer Rolle in der Gesellschaft, wie in der Tageszeitung Die Welt zu lesen ist. Eine ganze Kindheit lang war man für Sohn und Tochter eine Art Superheld, hat alles getan, damit sie stark und unabhängig werden. Doch wenn sie es endlich sind, fühlt man einen nie geahnten Schmerz, trauert Peter Praschel seiner Vaterrolle hinterher, während sich in der Taz Volkan Arj über innerparteiliche Liebe freut. Dass sich Kevin Kühnert als SPD-Politiker in einen Mann mit FDP-Parteibuch verliebt hat, ist eine schöne Geschichte. Allerdings vermutet der Taz-Autor selbst in dieser schönen Liebesgeschichte eine zu große Nachgiebigkeit der Sozialdemokratie oder, wie er es ausdrückt, fehlende Kompromissbereitschaft ist nun wirklich das kleinste Problem von Sozialdemokraten. Können Sozialdemokraten und Liberale sich also nicht einmal mehr lieben, wenn schon ihre Koalition nicht mehr halten? Die Autorin Theresa Preauer will uns in der Süddeutschen Zeitung erklären, wie schwer es allein schon sprachlich sei, jemanden zu lieben, besonders auf Deutsch. Erst am Ende eines Satzes erfahren wir, was uns jemand sagen will und was nicht. Besonders tragisch ist es beispielsweise, wenn angehoben wird mit »Ich liebe dich« und am Ende dann unweigerlich folgt »Nicht«. Wir freuen uns hier über jedwede Liebe und so schließen wir uns auch gern den Nachrufen auf den Pianisten und Essayisten Alfred Brendel an, die allesamt Liebeserklärungen sind. Helmut Maurow schreibt in der SZ, wir haben einen Mann von Charakter verloren und die Frankfurter Rundschau verneigt sich mit den Worten, einer der letzten großen Klassiker unter den Klassikern ist jetzt im Alter von 94 Jahren in London gestorben.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören.